Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night.
Ja, stimmt. Endlich. Und auch Zeit, oder?
Ja.
Ja, wir sind unwichtig. Die Themen sind heute wichtig, die wir heute haben, weil nach so viel Prism, Blabla, auch nicht nur auf Diaspora, sondern überall, sogar da, wo man es nicht erwarten würde, zum Beispiel im Ruhrgebiet, ist es Zeit, darüber zu sprechen. Und ich weiß ja, hast dich tatsächlich vorbereitet. Wollen wir auf die Details eingehen, wie du dich vorbereitet hast?
Nein, das bleibt geheim.
Okay, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, erste Rubrik, erste Kategorie. Ne? Du brauchst hier wieder ein paar Wörter, um das zu schreiben.
Ja, ich muss hier vor allem noch den richtigen Knopf finden.
Diaspora aktuell.
Ja, Knopf gefunden.
Sehr schön. Flabergen ist direkt das erste Thema. Flabergen hat, die ganzen Themen kommen jetzt sowieso größtenteils von Umayo, mal angestoßen. Freunde, solche Podman-Accounts wie Diaspora HQ sind ziemlich creepy. Oh, das hört sich toll an, ne? Also Bullshit-Bingo schlechthin, ja. Anglizismen baut sie alle ein, ja. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Und zwar hat er folgende Situation beschrieben. Also ein neuer User kommt auf einen Pod an und wird dann erstmal eingeleitet durch die ganzen aufblinkenden Bubbles, wo dann überall steht, hier kannst du einen Post schreiben und da kannst du, weiß ich nicht, und da siehst du all deine Personen, die angezeigt werden und all solche Geschichten. Und dann postet dieser neue User als allererstes einen Post mit neu hier als Hashtag. Das Problem ist, dass meistens natürlich die User den Fehler machen und eben nicht auf öffentlich schalten, sondern das eben nur an einem bestimmten Aspekt senden. In diesem Aspekt ist standardmäßig schon mal Diaspora HQ drin. Ist ja an sich schon mal nicht schlecht, weil dann kann man ja als Diaspora HQ einfach den User darauf aufmerksam machen, hör zu, da ist bla, ne? Also hier du musst dieses unbegrenzt machen beziehungsweise auf öffentlich stellen, damit die Leute das mitbekommen. Und denn nur Leute, die wirklich mit dir teilen oder mit denen du teilst, die können deine Posts sehen. So, und dann sagt der Typ, wenn er nicht ganz blöd ist, der neue User sagt sich dann, Moment mal, aber warum kannst du dann mit mir schreiben oder warum siehst du dann meine Posts? Ja, das ist schon vorher so eingestellt und so weiter, damit man helfen kann und solche Geschichten. So, und dann war es dann eben ganz, ganz oft so, dass dann der User einfach mal seinen Account gelöscht hat und so weiter. So von wegen, deswegen bin ich eigentlich von Google Plus weggegangen und deswegen bin ich von Facebook weggegangen und ihr macht ja genau denselben Scheiß und überhaupt. Und ach ja, ich vertraue euch nicht mehr, ich gehe nun. Ha! Und das hat Flabergen, wie gesagt, beobachten dürfen und war dann doch etwas erschrocken, weil wenn der Account weg ist, kannst du den Leuten das nicht nachträglich erklären, so von wegen, wir wollen euch helfen und das ist eigentlich nur, wenn es wirklich irgendwelche Probleme gibt, dass ihr euch dann direkt an uns wenden könnt und solche Geschichten. Und da war dann halt die Frage, wie kann man das am besten regeln? Und da meinte, ja.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das Problem ist, dass es von Anfang an einen Account gibt, der einen folgt, der halt in den Aspekten ist.
Das ist ja, also der Zugriff auf deine unbegrenzten, genau, der direkt am Anfang Zugriff auf deine unbegrenzten Sachen hat, weil du dann direkt dem Diaspora HQ, beziehungsweise bei dir dann wahrscheinlich Nerdpol oder
so. Nee. Tatsächlich nicht. Kommt alle zu mir, weil ich hab sowas nicht.
Ah ja, okay.
Bei mir ist kein Account drin, der automatisch folgt. Ich hab zwar den Account von Team in der Sidebar, aber da muss jeder selbst folgen, wenn er will. Ansonsten ist kein Account drin.
Richtig. Und wie, also, aber ist eigentlich eine Standardeinstellung, oder? Es gibt dann einen Podman-Account und dann.
Nee. Ich habe das selbst in die Sidebar geschrieben. Wobei es gibt jetzt, glaube ich, irgendwie so eine Kontaktmöglichkeit. Es ist eine E-Mail-Adresse, die man angeben kann, aber die ist dieselbe wie mein Podman-Account.
Ja.
Ja, Victor schreibt schon Eigenwerbung für Supertux 88.
Ja,
ich hab das ja gut gemacht.
Also ehrlich. Darauf läuft unser The Radio CC-Account, ja. Also da muss man ein bisschen mehr Traffic drauf, damit das auch ordentlich gesynkt wird und eben mehr Sachen
stimmt, über Hashtags reingeht. Du hättest das ja sehen müssen, dass der Krein, Diaspora HQ oder Nerdpol, weiß ich was, Account gefolgt ist.
Ja, denkst du, ich kann mich noch an die letzten 3 Monate erinnern? Nein, ist alles weg. Ich hatte Wichtigeres zu tun, als darauf zu achten, ob mir irgendjemand Creepiges folgt.
Naja, aber das fand ich halt, beim Installieren war in den Einstellungen so, dass man halt einstellen konnte, ob man direkt Diaspora HQ folgt soll, also ob die Benutzer direkt dem folgen sollen. Das ist eine Einstellungssache, kann man einstellen. Und das sage ich so, hey, ja, aber was wollen meine User mit Diaspora HQ? Da läuft eh nichts. Zu der Zeit lief da auch nichts. Und ja, genau, ich habe den Diaspora HQ dafür dann in die Community Spotlights gepackt. Also die Posts werden trotzdem standardmäßig angezeigt, aber der Account ist nicht verknüpft, die folgen nicht. Und die Diaspora HQ oder auch der Nerdpol-Account kann nichts lesen. Also die Posts von den Accounts werden zwar standardmäßig angezeigt, die User müssen das deaktivieren in den Einstellungen, wenn sie das nicht mehr in ihrem Stream haben wollen, aber es ist halt kein Folgen oder Teilen mit denen automatisch. Was ich halt selbst auch nervig fand, weil fand er überflüssig. Wenn ein User mit mir teilen will, dann soll er das aktiv machen.
Ja, ne, also ist auch klar. Aber ne, in erster Linie ist es eben dafür da, um solche Probleme zu lösen, so wie von wegen, du hast jetzt deinen Post begrenzt gepostet und jetzt kann dir keiner antworten. Und da hat dann einfach Goop eine ganz naheliegende, also wie gesagt, man hat dann gesagt, ja, die Lösung wäre natürlich, diese Botmans irgendwie deutlich zu begrenzen, dass sie eben nicht auf alles Zugriff haben, ähnlich wie bei dir jetzt auf dem Pod, Benjamin. Und ansonsten soll man aber irgendwie nur anzeigen können, hier, das ist der Podman-Account, der ist irgendwie besonders, weil der kann dir helfen. Und Goop hatte dann vorgeschlagen, ja, wir können zum Beispiel den Diaspora HQ-Account eben nicht mit allen connecten. Das geht einfach nicht, weil das ja auch dann manchmal sprachspezifisch auch ein Punkt ist, aber eben, weil es auch ohne Ende Traffic erzeugt. Also Diaspora HQ folgt wohl 1551 Usern. Und das macht wohl so viel Stress, sagen wir mal, dass es wahnsinnig langsam ist, Diaspora HQ zu bedienen als User.
Und das ist schon. Dann müsste das wohl schon mehr sein als Weihart. Weil sie kann ja, glaube ich, ihren Account noch bedienen.
auf jeden Fall hatte
klar, oder, der Vorteil, oder Schnubi hat extra Hardware eingebaut für Wei.
Wahrscheinlich.
Wei hat ihren eigenen Server. Ach so. Aber ich schreibe, sie hat auch bald 1000 Kontakte.
Auch sehr schön. Ja, dann wird das ein heißes Wettrennen, ja, zwischen Diaspora HQ und
Go Wei, du schaffst es.
Genau, los geht's. Ja, und noch mehr Hashtags und ja, oh Mann. Ja, gut, okay. Also, Diaspora HQ hat eben dann den Vorteil, eben auf solche Posts aufmerksam zu machen, wenn sie begrenzt sind und den Leuten zu helfen. Aber das kommt eben nicht immer gut an. So, und die Lösung des Ganzen, die Goop dann einfach vorgeschlagen hat, wir machen einfach eine bessere Einleitung. Ja, wir haben ja am Anfang immer die Einleitung. Hier findest du, haben wir ja gerade beschrieben, hier findest du deinen Postbereich. Auf der rechten Seite siehst du deine Kontakte oben von einem Stream, der gerade läuft. Das, was du gerade hier siehst, ist dein ganz normaler Stream. Auf der linken Seite hast du deine Aspekte und all solche Geschichten. Genau diese Einführung müsste man dann einfach ein bisschen erweitern und einfach ein bisschen mehr darauf aufmerksam machen. Hier, pass auf, du musst es auf öffentlich stellen, wenn du neu hier eingibst und fertig. Und dann hat sich das damit erstmal erledigt und Diaspora HQ kann so oder so helfen.
Das steht eigentlich schon da. Zumindest ganz früher mal da. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aktuell ist, aber da stand, dass es empfohlen wird, den ersten neu hier Post auf öffentlich zu posten.
Dann sind die zu blöd, also ja, sind
wieder. Ja, du kannst den Leuten nicht aufzwingen, das zu lesen. Also du,
ich würde es rot
machen. Also, aber dann nervt's mich wieder. Also eine Webseite, die mir mit rot markiert kommt, also die muss mich gar nicht so blöd anmachen.
Ja, aber in dem Fall, ich habe jetzt einfach wieder die alten Einstellungen angemacht. Na, willkommen der Diaspora. Willkommen bei Diaspora, Dennis. Das ist dein Stream. Leg los und stell dich vor. Ja, ich mich vorstellen. Nein, auf jeden Fall steht bei Punkt 2, kontrolliere deine Zielgruppe, benutze dieses Auswahlmenü, um die Sichtbarkeit deines Beitrags zu ändern. In Klammern, wir empfehlen dir, diesen ersten Beitrag öffentlich zu machen.
Siehst du, und es ist sogar, glaube ich, schon auf öffentlich eingestellt, oder?
Was ist eingestellt?
ist das Dropdown ist das erste. Es ist sonst immer auf begrenzt oder alle Aspekte oder so. Aber das, da ist es dann sogar mal automatisch, ohne dass man was auswählen muss, auf öffentlich. Also die müssen es nicht mal lesen. Wenn sie einfach nur blind posten, kommt es automatisch richtig.
Ja, stimmt.
Wenn sie halt diese Meldung wegklicken und danach von Hand einen Post erstellen, dann ja.
Genau, sollen sie mal machen. Also es läuft, es ist alles schon drin, also im Endeffekt braucht man eigentlich gar nichts mehr ändern und die ganze Diskussion ist komplett daneben.
Die Leute sind nur alle zu blöd, die das falsch posten, Entschuldigung.
Ja, doch. Oder einfach zu unaufmerksam, zu uninteressiert. Oder ich meine, ich finde das sowieso witzig, ja, da flüchten die dann tatsächlich, wenn einem so einen Account anschreibt, oder? Und löschen dann sogar noch ihren Account, also fand ich schon ein bisschen heftig.
Ja, er hatte bei mir aber auch einen, der hat seinen Account gelöscht, hat einen neuen hier Post geschrieben, öffentlich, weil er folgt dem ja nicht und ich habe den halt gesehen bei mir, weil ich dem Tag folge, habe dann drauf reagiert und gesagt, ah, hallo, herzlich willkommen, bla bla. 5 Minuten später ist der Post weg gewesen. Ich dachte, wo ist denn der hin? Und da habe ich im Admin-Bereich geschaut, welcher Account denn das war. Und wenn ich auf den Account zugreifen will, kommt nur noch der Account, wurde gelöscht oder geschlossen. Ich bin jetzt aufgeschreckt oder was? So, huch, hier lesen Leute, was ich schreibe.
Ja, ich dachte, das ist so ein introvertierten Social Network, ja. Man spricht mit niemandem, ja, und die Kommentarfunktion ist nur zur Zierde da.
Ja,
okay. Also, nette Diskussion, wenn auch größtenteils überflüssig, weil Features alles schon drin und alles eigentlich schon super vorbereitet. Die Neulinge sind einfach nur zu blöd. Konnten wir uns jetzt irgendwie drauf einigen. Oh, Sean hat dann nochmal angeregt, hier Single Post View und wir wollen das ja alle haben und er will da ja jetzt dran arbeiten. Aber jetzt. Er weiß halt, er arbeitet da ja schon seit genau gefühlten Jahren dran. Und er hat aber gemerkt, oh, das dauert ein bisschen. Oh, das ist ein bisschen aufwendig. Was machen wir denn da am besten? Wir machen einen Quickfix, damit die Leute zumindest erstmal Ruhe geben. Und da haben sich dann eben so 2-3 Leute zusammengetan, haben gesagt, jo, das machen wir. Und wie machen wir das? Genau, wir bauen einfach oben den Header ein, so wie es ganz normal sein sollte, meiner Meinung nach. Ja, bauen einfach oben den Header ein, so dass wir dann auf die ganz normalen Bedienelemente von Diaspora zurückgreifen können, wenn wir in Single-Post-Modus sind. Und wir bauen ganz cool und lässig die ganzen Bilder, die normalerweise in den Hintergrund geraten und damit den ganzen Hintergrund einnehmen, egal wie klein die sind und verpixelt die sind, dass man genau dieses Feature oder was auch immer das sein soll, ausschaltet. Und das ist so der Quickfix.
Finde ich gut, aber ich finde den Begriff Quickfix hier ziemlich witzig, nee, weil es halt auch schon wieder Monate gedauert hat, Zeit.
Das stimmt, ja. Das haben sie irgendwie vor 5 Tagen besprochen. Ich bin mal gespannt, wann die nächste Diaspora-Version rauskommt, wo das dann drin ist.
Gut, stimmt. Also ich glaube, seit sie jetzt den Quickfix planen, das ist tatsächlich ziemlich schnell gegangen jetzt. Aber halt, bis sie jetzt auf die Idee gekommen ist, ja gut, man könnte halt trotzdem mal einen Quickfix machen, dass die Leute Ruhe geben.
Es gibt noch einen anderen Quickfix, der von jemand anderem vorgeschlagen worden ist. Und zwar war das von Chris. Der zwischendurch auch mal auftaucht, einfach so in im Stream und auch mal öfters hier in der Sendung als zumindest benannt wird. Und er meinte so, gibt's nicht irgendwo ein User-Script, wo man den Single-Post-View schon irgendwie überarbeitet hatte und angepasst hatte, sodass er das schon mal ausprobieren kann mit dem User-Script und GreaseMonkey, dass er das direkt einstellen kann. Ja.
Da wäre wieder was für Deus. Das ist ja unser
Genau. Du hast wieder Zeit, du hast wieder frei, weiß nicht, Ferien, keine Ahnung, irgendwas wird dir schon einfallen, mach mal, wir warten, ja. Stimmt, wir haben eigentlich gar kein Deus-Skript, dieses, oder ich hab's vergessen, das kann natürlich auch sein. Ach doch, okay, hat sich schon erledigt, wir haben doch einen.
Ich sehe gerade, es folgt schon jemand mehr jetzt meinem Nerdpool-Podmin-Account.
Sehr schön. Die Informationen hier über die Sendung bringen was, sehr gut.
Super.
So. Es gibt dann noch als kleine Information gibt es immer noch ein Diaspora Easy Share Plugin für Firefox, was ziemlich cool ist. Hat eben die Features, dass ihr direkt per Rechtsklick eine komplette Seite posten könnt oder eben Text markieren könnt und den sofort posten könnt und dann noch bearbeiten könnt. Ihr habt eine direkte Vorschau eingebaut, wenn ich das richtig gesehen habe. Ihr habt sogar eine Lightbox, das heißt, die Seite wird einfach nur kurz ein bisschen abgedunkelt und ihr könnt dann habt dann eben diese Vorschau in eurer Box drin oder ihr benutzt einfach das ganz normale Bookmarklet. Und in den Einstellungen habt ihr die Möglichkeit, einfach eine zum Beispiel euren Bitly-Account einzugeben, so dass ihr direkt Bitly-URLs versenden könnt. Was meiner Meinung nach natürlich vollkommen hirnrissig ist, weil das sollte man unter die erst auch nicht tun. Aber wenn man jetzt Cross-Postings macht zu Twitter, dann macht das vielleicht.
Ja, auch selbst da macht es keinen Sinn, weil Twitter macht das selbst. Mhm. Beziehungsweise es kommt darauf an, was der Podmin eingestellt hat, weil es ist eine Einstellungssache, glaube ich, ob Twitter das machen soll. Wobei ich glaube, mittlerweile macht Twitter das eh automatisch. Bin ich aber gar nicht mehr sicher. Aber ich glaube, man kann bei Twitter gar keine richtigen Links mehr posten. Nee, aber ich glaube, ich konnte irgendwann mal was einstellen, dass über die API, ob die Links, die reinkommen, geschaltet werden sollen oder nicht. Aber ich weiß nicht, ob man das immer noch kann.
Die Bot-Einstellungen im Backend hier von Firefox in der Einstellung unter Add-ons könnt ihr dann auch nochmal euch angucken, weil ne, ihr setzt dann einfach da euren Bot an und alles wird super. Und könnt dann sofort losposten und das ist ziemlich cool. Ja, ansonsten hatte Steffen von Bergerem einfach mal noch einen Vorschlag gepostet. Wie wäre es denn, wenn wir in den Code eine eigene Hilfeseite einbauen? Also so eine FAQ-Seite, ne? Was ist Diaspora? Also obwohl das vielleicht, ja doch, das würde wahrscheinlich da auch nochmal Platz finden. Ja, was ist Diaspora? Wie werden Sachen verbreitet? Wer kann was sehen? Warum ist Diaspora HQ direkt mein Freund? Und all solche Geschichten, die kann man dann da eben reinposten.
Vor allem Freund. Bei Diaspora gibt es doch gar keine Freunde.
Kontakt, okay. Ja, du möchtest das etwas begrenzen. Ja. Diaspora ist nicht dein Freund, es ist nur ein Kontakt. Jemand Bekanntes, den man noch nirgendwo einladen würde. So, also war dann eben die Idee, eine Hilfeseite direkt in den Diaspora-Code einzubauen. Beziehungsweise eine Hilfeseite, die direkt der User anwählen kann, ohne jetzt irgendwie auf diasporaproject.com zu gehen oder .org oder direkt auf die direkt in das Wiki zu gehen und all solche Geschichten, sondern dass man das direkt implementiert, weil meistens wird ja dieses FAQ sowieso nicht großartig, es muss nicht unbedingt updated werden, aber es wird auf jeden Fall in alle Sprachen übersetzt. Und man muss nicht jedes Mal das anpassen, wie der Link sein muss. Also das Wiki zum Beispiel derzeit, das Diaspora-Wiki, hat derzeit nicht die Möglichkeit, Übersetzungen zu machen, aber das kann über ein Plugin ja nachgerüstet werden. Aber da müssen die Leute ja erstmal draufkommen und da müssen die sich auch erstmal dann einen Überblick verschaffen und all solche Geschichten müssen irgendwie damit klarkommen. Und das ist natürlich aufwendig und dann hast du natürlich den ganzen Traffic auf dem Wiki, anstatt einfach zu sagen, ach, lass das doch einfach auf den Pod und fertig und das ist ordentlich übersetzt.
Vor allem das Wiki, da gab's ja jetzt diese Änderung mit Diaspora Project oder wie die Seite so wie die neue Seite jetzt auch schon wieder heißt, ich habe seinen Überblick verloren. Auf jeden Fall
Project oder
Da immer, ich krieg da jedes Mal Konflikte, weil die Links sind da halt zum Teil in den Footers und auf den Fehlerseiten und überall drauf und ich habe die Seiten halt angepasst für meinen Pod und benutze nicht die Originale. Und wenn ich dann Updates ziehe, muss ich die jedes Mal von Hand merchen, weil die da mal wieder so einen blöden Wiki-Link angepasst haben. Hm.
Ja, genau das ist der Punkt, warum man das nämlich auch machen sollte. Ja, es ist halt ein dezentralisiertes Netzwerk. Und es gibt vielleicht auch Netzwerke, die dann eben von der Schule zum Beispiel sagen, bitte nutze das jetzt hier nicht nur für privat, also benutze das nicht unbedingt für private Sachen, sondern wirklich nur, um in Kontakt mit deinem Lehrer zu sein oder irgendwelche Geschichten, ja, also irgendwelche Vorgaben oder dass ihr ist diese hier werden Accounts manuell angelegt, fragt lieber deinen Lehrer. Dass man die FAQs einfach direkt anpassen kann und trotzdem noch eben ein großes Netzwerk hat, was für alle funktioniert. Ja, dann.
Also ich finde das mit der FAQ direkt drin, finde ich auch eine tolle Idee. Wäre vielleicht, also vor allem, sie wollen ja irgendwie da auch das Modular ein bisschen aufbauen. Und das wäre sowas, wo ich finde, so eine FAQ kann man wunderbar von allem anderen losgelöst abkapseln, aber trotzdem halt mit dem ganzen Gesamtpaket ausliefern.
Genau das.
Aber das muss nicht mit dem ganzen Zeugs verstrickt werden, groß.
Finde ich toll. Aus. Ja, ansonsten, vor allem, man könnte das theoretisch sogar in Markdown schreiben, ja. Also, dann ist dann Text fertig und du kannst es dann irgendwie im Backend mal kurz ändern und dann ist gut.
Ja.
Dann hatte Max Samuel gefragt, oder Max Samuel, hatte gefragt, wie sieht es aus mit Custom Templates? Ich würde gerne einen Pod aufsetzen und würde gerne mal ein bisschen Farben anpassen und so. Und dass man dann irgendwelche, so wie bei WordPress eben bestimmte Templates hat, die man installieren kann, bestimmtes Aussehen, bestimmte Schablonen, dass man eben sagen kann, ich möchte jetzt einen bestimmten Style haben für meinen Pot und der ist irgendwie schon vorgefertigt, weiß ich nicht, ich möchte jetzt Diaspora in Blau haben oder in Blautönen und der Hintergrund soll quietschgelb sein.
Pink,
ich möchte jetzt einen FDP-Pot aufsetzen. Oder zum Beispiel die Piraten, bei denen würde das sogar Sinn machen, ja. Du baust mehrere Piraten-Pots auf und sagst dann eben für jeden Kreisverband gibt es dann eben nur minimale Anpassungen, aber im Grunde gibt es überall so ein typisches orange-gelbes Piratendesign und fertig. Ja, und das wäre natürlich auch eine coole Sache. So, das war der Anreiz von Max. Und er meinte dann so, ja, können wir doch mal machen. So, und dann hatte Jonne gesagt, ist problematisch, weil die Seite an sich, die man am Ende sieht als User, wird teilweise vom Server, teilweise vom Client gerendert. Das heißt, teilweise wird die Seite erst vollständig dadurch, dass der User überhaupt anwesend ist und auf die Seite guckt. Und auf der anderen Seite macht Server eben seinen Teil. Und da man das nicht immer sofort genau erkennen kann und dass es dann da zu Problemen kommen kann, dass dann alles auseinanderfliegt und keiner mehr irgendwelche Bedienelemente hat oder sowas, dass man eben genau sich diesen ganzen Spaß spart und einfach sagt, wir bauen User-Skripte weiter. Also wir bauen das eben nicht wie bei Liberty zum Beispiel ein. Da gibt es dieses Feature schon, seitdem es Liberty gibt, glaube ich. Da kann man dann einfach die CSS-Code dazu setzen.
Ja, aber da macht das ja jeder User selber. Was der ja will, ist irgendwie den gesamten Server verändern.
Ja, Moment. Man könnte ja überlegen, ob man nicht, er möchte das auf dem ganzen Server überlegen. Aber man könnte das mit den CSS-Skripten trotzdem machen, indem man einen Standard-CSS-Skript da einbaut.
Genau, aber das müsste ja relativ einfach gehen. Also solange er nur CSS verändern will, dann ist es alles kein Problem. Weil dann muss er irgendwo im Header noch ein CSS dazu packen. Das müsste relativ einfach gehen, dass er da noch sein zusätzliches CSS mit einbaut.
Man kann sogar halt Menüpunkte durchaus verschieben. Also genau. Das funktioniert auch ganz gut, also mit CSS.
Und ich habe ja auch meine Sidebar ein bisschen angepasst, indem ich da halt noch meinen Flatter-Button reingebaut habe und eben meinen Nerdpool-Team-Account da, also Podmin-Account. Und also das geht alles. Das muss man halt einfach jedes Mal mergen. Also wenn man halt nur Dateien einfügt, also nur CSS dazu packt, das müsste noch relativ wenig aufwendig sein. Wenn man halt bestehende Dateien anpasst, muss man das halt jedes Mal oder eventuell jedes Mal bei einem Update mergen. Gibt halt Aufwand. Aber geht alles.
Ja, deswegen. Also sollte eigentlich auch kein so riesen Feature sein, das zu implementieren. Und das würde wahrscheinlich viele Leute, die eben sich mit CSS gut auskennen, würde das wieder dazu bringen, ein bisschen kreativer zu sein. Ja, das wäre eine weitere Schnittstelle. Die Pots würden sich, wie gesagt, da auch wie Bolle drüber freuen. Und das würde meiner Meinung nach auch die Benutzerfähigkeit von Diaspora fördern, weil im Endeffekt ja an den HTML-Elementen ja nichts geändert wird. Ja, der Aufbau bleibt gleich. Du kommst auf jeden Fall auf jeden Pot, aber du kannst es eben so selbst nochmal für dich anpassen, dass du sagst, hey, weiß ich nicht, ich bin jetzt auf einem Gothic-Pot. Ja, und ich möchte jetzt das in Schwarz haben. Und dann baust du einfach ein paar CSS-Skripte fertig und dann hast du alles in Schwarz und Rot und dann macht das total Spaß.
Ja, oder halt für in der Nacht, wenn hier halt der Bildschirm sonst blendet.
Ja, finde ich auch. Genau, so was könnte man zum Beispiel machen. So ein Nacht- und Tag-Theme. Ja, dann letzter Punkt dieser Kategorie ist der Chat. Endlich wieder Neues vom Chat, aber vor allem Diskussion.
Das Thema hatten wir noch nie.
Nein, aber ich finde es schön, dass es wenigstens an Neuigkeiten gibt. Also jetzt nichts irgendwie was man anpassen kann oder wo man jetzt sagen könnte, hey, wir haben schon was fertig, sondern oder es kommt bald, sondern es ist immer noch in der Planung. Und AJ hatte zum Beispiel mal den Vorschlag gemacht, pass auf, wir machen das so, wir machen einfach nur ein Web-Frontend und keinen eigenen XMPP-Server auf Diaspora. Das war so seine Idee, ja. Jeder hat sowieso einen XMPP-Server, ging er jetzt davon aus. Und deswegen brauchen wir nur ein Web-Frontend, was eben als Client agiert und fertig. Und da will ich nicht sagen, liefen die Leute Sturm, aber zumindest gab es Kritik daran. Nämlich, dass wenn man nämlich die Jabber und Diaspora-ID separiert, ja, also kommt natürlich drauf an, also aber von Anfang an, man muss jetzt immer von einem Neuling ausgehen, wenn man die Jabber-ID und Diaspora-ID separiert, dann heißt das, dass man echt ein Problem hat, den Leuten zu erklären, wie der ganze Chat funktioniert und wie die miteinander in Kontakt treten und dann benutzt keiner eben Jabber. Und das wäre natürlich ein Problem. weil es dann einfach zu kompliziert ist. Ja, du musst den Leuten erstmal zeigen, hier, so funktioniert Diaspora mit den Posts und neu hier und Hashtags und hier, da sind deine Kontakte und da sind deine Einstellungen und also
ich sag mal, ja. Und dann sollen sie sich noch chatten, auf den Was muss ich denn jetzt machen? Genau, ja, da musst du erst da einen Java-Server suchen.
Genau, oder selber einen aufsetzen, ist auch ganz einfach. Hier hast du ein Tutorial, warte mal 7 Tage und wenn du dann dich mit Linux genug beschäftigt hast, dann kannst du noch einen Java-Server aufsetzen ungefähr. Also, genau. Ist grenzwertig. Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass der Chat ziemlich cool sein soll, also die Implementierung davon, indem man nämlich einfach sagt, wir machen keinen eigenen, nicht in dem Sinne irgendwie Jabber-Server, sondern es ist, also so eJabberD oder sowas, sondern es wird mehr oder weniger ein Plugin in Ruby sein. Also sagen wir jetzt einfach mal, so ein Ruby-Plugin oder Ruby-Gem, wie die heißen. Das heißt, das läuft einfach, ist schon direkt damit verbunden, aber das Schöne ist, dass trotzdem das Frontend weiterhin einfach nur als Client funktioniert. Das heißt, man braucht nichts anderes sagen als, hey, ich will einfach nicht den Diaspora-Jabber-Server benutzen und da meine Jabber-ID als, oder meine Diaspora-ID als Jabber-ID benutzen. Ich will einfach direkt meinen Jabber-Server benutzen und fertig. Ja, und das ist natürlich super. Nur, also müsste man dann gucken, wie man das dann irgendwie zusammenkriegt, ja, also dass man das irgendwie zusammenmerchen kann, dass man eben Kontaktliste von Diaspora hat und eben die Kontaktliste von einem anderen Jabber-Server. Wie das dann zusammengerät, ist dann eine andere Sache, aber im Großen und Ganzen finde ich das schon eine ziemlich coole Idee, eben zu sagen, Jabber-ID gleich Diaspora-ID und ihr könnt sofort loschatten und viel Spaß. Mhm. Wie gesagt, gab es noch mal ein bisschen Auslauf, aber im Großen und Ganzen eben nichts Neues. Also jetzt irgendwie, als hätten sich jetzt Leute da bewegt. Hallo, es ist Sommer. Also jetzt kann man sowieso nichts erwarten. Meiner Meinung nach, weiß ich nicht, die ganzen ITler sind entweder im Urlaub oder sitzen unter Klimaanlagen Einfluss im Büro und fangen an zu hacken. Und wenn es zu warm ist, wie gesagt, dann grillen sie eben ein bisschen oder machen sich den USB-Ventilator an. Ja, also die sind beschäftigt und die sind fertig. Ja, und also im Stress. Als ob
so ein USB-Ventilator noch was bringt.
2, ja. Und wenn du so
ein USB... Der überhitzt höchstens.
Ja, oder so, ja, das kann auch sein. Oder du machst so 2, 3 und dann eben einen USB 3.0, der dann nochmal so einen Turbo-Fan nachbaut. Ja, also die sind alle beschäftigt und deswegen darf man da jetzt nicht so viel erwarten. Im Winter haben sie alle wieder Zeit, da wollen sie auch nicht raus, weil das ist nass, kalt, eklig und so. Und dann bleibt man lieber drin und dann setzt man sich von Rechner mit einer Tasse Tee und einem Bademantel und dann geht das los. So, das Programmieren. wir sollten vielleicht die nächste Rubrik anschneiden.
Ja.
Blick aus dem Fenster.
Ja, ich bin voll aus der Übung. Hab vorher schon jemand gesagt, ich habe den Tropf schon wieder nicht getroffen.
Ja, ehrlich. Also, wir müssen. Ich habe ja schon böse Stimmen haben mir behauptet, das müsstet ihr viel, viel öfter machen. Aber im Moment geht das einfach nicht. Ich bin einfach zu fertig im Moment. Gucken wir mal.
Nächstes Mal übe ich einfach vor der Sendung noch irgendwie so 5 Minuten lang
Knöpfe drücken. Ja, sehr gut.
Und dann geht das.
Kann das
IDJC? Das wäre aber extrem geil.
Wenn mich nicht alles täuscht, kann IDJC das ja. Also ich habe zum Beispiel meine Mikrofone und so weiter habe ich auf M und N. Und das ne, weil M Mikrofon und N wollte ich dann eben auf Nachbar. Oder was auch immer.
Muss ich mir mal anschauen. Also, ja, aber ich habe das gerade auf der ersten nicht gefunden. Weil ich brauchte ja für dieses Voice-over-IP-Dings-Knopf einen Hotkey und für diesen This-Button-Steps-to-the-Active-Playlist-Bla-Bla-Bla.
Knopf. So, wir beschäftigen uns jetzt mal mit Google. Und zwar hat Google jetzt eine Möglichkeit, gibt jetzt Entwicklern und sonstigen Leuten, die viele Daten hochladen müssen, die Möglichkeit, direkt Festplatten einzuschicken, diese dann direkt auf die Google-Server setzen. Die implementieren die dann direkt. Also wenn du irgendwelche Fotos hast, so Fotoalben oder so, also wichtige Dinge natürlich, dann ist das gar kein Problem. Also schickst du die Festplatte an Google und Google scannt die dann direkt und haut die dann direkt auf ihre Server und gut ist. Ja, damit du keine Upload-Zeit da vergeudest. Oder, weiß ich nicht, jetzt mal von Bildern abgesehen, was jetzt größer ist, weiß ich nicht, Music Google Music, genau. Wenn du das da drauf setzt, dann ist natürlich als Künstler, als freier Künstler, ja, dann sagst du hier, weiß ich nicht, ich habe hier FLAC-Dateien oder was weiß ich nicht, was Riesiges und ich sitze hier aber im Kuala Lumpur und komme jetzt hier nicht weg und weiß ich nicht, ich habe hier nur.
Als ob es da nicht Post gibt dann.
Doch, Post haben die dann doch noch irgendwo. Und selbst wenn, dann kommt irgendwann die Postkutsche und wenn es nur einmal im Monat.
Dann kommt Google persönlich vorbei.
Genau.
So in den Dschungel und holt deine Festplatte ab.
Ich stelle mir das richtig cool vor, ja. So ein Google-Mitarbeiter mit so einer bunten Kappe auf und so einem bunten Weste und dann so ein Google-Logo hinten drauf. Und dann so.
Da kann man ja gar nicht noch.
Gib mir die Festplatte. Ich lade das alles auf unsere Server hoch. Wird alles super. Und dann wie so ein UPS-Mann, ja. So ein UPS-Superman. Ja. Genau so läuft das.
Kann er direkt nach Street View machen im Dschungel.
Genau. Ja, genau. Nicht nur so eine bunte Kappe, sondern oben auch noch so mehrere Kameras, die das 3D-mäßig dann auch noch aufnehmen. Sehr schön, genau.
Gut, Google sucht demnächst neue Mitarbeiter, macht euch gefasst.
Ja, genau. Leute, die im Dschungel schon Erfahrung haben. Also, weiß ich nicht so ganz genau, was man davon halten soll. Ich meine, aus Googles Sicht ist das irgendwie so, ja, das ist jetzt einfach nur ein neues Angebot, ist jetzt nichts Neues, ja. Google Code macht das irgendwo Sinn, obwohl das jetzt auch nicht unbedingt so viel sein muss, ja. Und ansonsten, ja, wenn jetzt Leute viele Sachen hochladen wollen, ja, dann machen wir das einfach für die, ist doch alles gar kein Problem. Ja, ich als meiner Meinung nach doch heftiger Datenschützer kann da nur sagen, um Gottes Willen, ja, die privaten Daten Festplatte da hochzuladen, ja, das ist, it doesn't fit in my brain, das ist, ja, gut, also es gibt aber Leute, die sehr viel mit Google arbeiten und deswegen, also Google Docs, sei es Google Docs und all diese ganze andere Kacke und ja,
also ich stapel ja meine Festplatten lieber hin in meiner Schublade, in meinem Schreibtisch.
Das ist du viel stapelst sie in deiner Schublade?
Ja.
Wow, das ist eine sehr tiefe Schublade.
Ja, es passen drei Schubladen übereinander, drei Festplatten übereinander und dann mal nebeneinander und da
sind irgendwie dann noch so eine Terabyte
Festplatten. 5, 6, 7 Festplatten drin.
Dann geht das los.
Aber ja. Ich frage mich, ob man Google auch irgendwie so eine Crypt Setup Festplatte schicken kann, also die verschlüsselt ist halt und die dann einfach ein DD da auf dem Server machen und du dann den Binary Blob da drauf hast.
Ja, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
An die Daten kommt ihr dann mit DD ran und dann passt das.
Genau. Das wäre auch eine schlechte Idee. Naja, gut. Also, einfach nur erwähnenswert fand ich das. Ansonsten, kleiner Link-Tipp, machen wir ja auch immer mal zwischendurch auch in der Linux-Lounge. Das freie Magazin hat in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, genau, in der Ausgabe vom Mai. Mai? Um Gottes Willen. Ja, ich habe ein paar alte Themen rausgebracht.
Ja, okay. Aber ich glaube schon aktueller als letztes Mal so vor 10 Jahren oder so.
Ja, Ja, stimmt, das war wirklich cool. 1999, Microsoft hat irgendwelche Keys drin. So, also, freies Magazin, hoffentlich ist unter anderem auch ein Linux- und Tech-Magazin und so weiter und wird eben gemanagt, mehr oder weniger kostenlos gemanagt und auch kostenlos freigegeben und unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ach, alles ganz toll. Tolle Tutorials da drin, alles super. Und da gibt's eben auch eine schöne Anleitung, wie man mit anonymen Peer-to-Peer-Netzwerken umgeht und was das ist und wie das funktioniert und wer da mal Bock drauf hat, eine Alternative zu Diaspora zu finden oder sich mal einfach zu überlegen, wie dann das Internet der Zukunft, also ein sicheres Internet, ein anonymes Internet der Zukunft aussehen könnte, der sollte sich da mal ein bisschen mit beschäftigen.
Mhm. Apropos freies Magazin, wir hatten ja auch mal das Thema, dass die Layouter suchen und Python Fund hat es geschafft anscheinend, dass seit einer Woche Layouter bei freies Magazin
schreibt. Ja, cool. Der soll mal lieber andere Sachen tun, aber gut, ich meine, mit dir das ich denke mal, es hat sich einfach niemand anderes gemeldet. Da muss man jetzt einfach mal von ausgehen.
Ich finde das toll, dass er das ist.
Nein, ich finde das auch ganz klasse, ne? Und ich meine, er kennt sich ja so, ich dann auch, weiß auch ein bisschen mit LaTeX aus und so ein bisschen designtechnische Sachen sind auch nicht gerade weit weg.
Python von Dennis ist ausnahmsweise mal im Chat, du kannst ihn selber hauen.
Ja, genau. Ich kriege nämlich diese ganze Zeit das Ploppen mit. Ich muss das erstmal gleich. Das ist nicht fies. Ich meine das doch gar nicht so böse. Meine Güte. Seid aber alle. Naja, gut. Ja, wir machen mal weiter. Und zwar, nächstes Thema wäre in dem Fall, Kommentieren mit Fotos in Facebook ist jetzt endlich möglich. Also wenn man einen Post hat und da kommentiert jemand was, kann er ein Foto hinzufügen.
Auf
das ist jetzt krass. Ein Feature. Das ist schon ein bisschen länger ein Feature, muss man zugeben. Ist auch wieder ein bisschen älteres Ding. Aber trotzdem, also dass das als Feature angepriesen wird und du denkst dann so als Diasporianer sitzt du dann da und denkst so, Moment.
Wie oft habe ich schon ein Bild kommentiert?
Genau, wie oft habe ich das schon getan? Ja, und ja, ist halt ein Feature. Ist auch schön. Ja,
also vermutlich können die da ein Bild direkt hochladen und bei uns kann man es halt mit Markdown schon Ewigkeiten einbinden, was
genau, du halt bei und Facebook du brauchst das noch nicht mal hochladen. Also ja. Gut, das stimmt tatsächlich. Das fehlt, dass man Fotos hochladen kann innerhalb von Kommentaren. Das ist
ja. Ich meine, kannst du auch bei Diaspora, du kannst nämlich einen neuen Post erstellen, da ein Foto hochladen. Also du musst den Post nicht mal abschicken, du gehst einfach oben hin, lädst ein Foto hoch, dann wird ja da eine kleine Vorschau angezeigt, dann machst du da rechtsklick kopieren und dann bindest du das in den Kommentar ein und dann wird das Bild bei Diaspora gehostet und du hast es im Kommentar drin. Ist ein kleiner Hack, aber geht.
Genau. So, dann neue News, interessantere News, bessere News. In dem Fall und komplizierter. BitTorrent kennt ja jeder von euch, ja. Das ist ja diese illegale. Nein, ist es nicht. Es ist nicht illegal. Aber was immer so schön verschrieben wird, so, oh, BitTorrent, aufpassen, Torrent, oh, gefährlich, weil ja Urheberrechtsverletzungen und acht File-Sharing und, ne, File-Sharing ist halt eben nicht immer böse, ja. Muss nicht immer gleich eine Urheberrechtsverletzung sein. Ich kann zum Beispiel auch ein Red Sucks-Album File-Sharen, ja, und würde mich damit nicht strafbar machen. Wie gesagt, also BitTorrent ist an sich eine sehr, sehr schöne Technologie, um eben dezentralisiert, unter vielen Leuten Dateien auszutauschen und um zum Beispiel auch den Traffic, also den Datenverkehr, von den Servern zu nehmen. Das heißt, die Server haben nicht so viel Last und das wird eben direkt unter den Usern ausgetauscht. Das ist natürlich wunderbar. Ja, das ist wirklich schön gemacht. So, und jetzt hat BitTorrent gesagt, wir bauen jetzt einfach mal ein eigenes soziales Netzwerk oder beziehungsweise wir probieren es zumindest mal. Und sie nennen das ganze Ding Vol und es soll ein Peer-to-Peer-Netzwerk werden. Was für ein Wunder. Ich werde das jetzt einfach mal hier aus dem Blogpost, das haben sie ja echt schön zusammengefasst, also wirklich sehr kurz gefasst, also Vole, also V-O-L-E, V-O-L-E.cc ist wohl die offizielle Seite, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das sieht auch, wie gesagt, alles gar nicht mehr schlecht aus. Das ist gar keine schlechte Idee. Also, ich werde das jetzt mal hier so sofort versuchen zu übersetzen, die einzelnen Sachen, die hier auf Englisch stehen. Weil wenn ich euch jetzt auf Englisch vorlese, dann rafft das sowieso keiner. Also.
Ach, heutzutage können doch alle Englisch.
Vol ist ein bisschen wie Google Plus oder Twitter, aber es gibt keinen zentralen Server. Alle Sachen, die ihr teilt, sind übertragen worden in der Form von BitTorrent Sync. Und soweit ich weiß, ist BitTorrent Sync, glaube ich, sogar ohne Zentral, wirklich komplett ohne zentralen Server. Während bei BitTorrent alleine das ja trotzdem gesynkt ist. Bitte einmal die Leute aus dem Chat, die sich ein bisschen mehr mit BitTorrent auskennen. Ist BitTorrent Sync etwas anderes als das, was man normalerweise so als BitTorrent bezeichnet? Oder ist es genau das, was man als BitTorrent bezeichnet? Einmal kurz nachgucken. Wir sprechen mal ein bisschen weiter über Vol. Vol läuft allein in deinem Webbrowser. Und es sieht eigentlich aus wie jede andere Web-App. Also es sieht ganz normal aus wie eine ganz normale Webseite oder eben wie ein Plugin für euren Browser. Aber es wird sich nicht zu einem zentralen Server irgendwie verbinden oder die Informationen dahin posten, sondern die bleiben weiterhin bei euch im Browser drin, werden bei euch auf einem eigenen Server in Anführungszeichen, also auf einem virtuellen eigenen kleinen Server gespeichert und werden dann regelmäßig eben von eurem Browser aus gepostet. Und die werden dann eben in Textfile gespeichert und werden dann eben weiterhin auf eurem Laufwerk behalten, ja, aufbewahrt. Und die Leute, die euch followen, ja, kriegen direkt die Information. Ja, da gibt's keinen drumherum, irgendwie einen Server dazwischen, der irgendwie die Information kriegt. Nein, die Leute, die euch followen, kriegen direkt die Information darüber und kriegen direkt die Kopien von euren Posts.
Federation FTW.
Genau, ja, Federation, die wahrscheinlich sogar funktioniert. Das ist ja nicht immer ganz klar. So, und es gibt dann auch dementsprechende Versiegelung oder Verschlüsselung nicht, aber Signierung so von wegen Read-Only-Keys. Das heißt, sie dürfen es wirklich nur lesen, können es nicht irgendwie editieren und können dann sagen, hier, guck mal, was er gepostet hat, bla bla. ja, sondern eben, dass eure Daten auch wirklich, wirklich tatsächlich bei euch bleiben. Hier steht auch, no Ruby on Rails, no PHP, no Python, no Java, no nothing, so ungefähr. Ja, und das ist nämlich alles möglich mit der Go Programming Language. Also genau das, was netterweise Cevix mal erwähnt hat. Cevix hatte, war ja bei uns mal bei dem netzpolitischen Abend hier in Bochum. Da hat er mir ja mal erklärt, hier, pass auf, wir brauchen, um ein ordentliches Netzwerk aufzubauen, brauchen wir eigentlich eine ordentliche Programmiersprache, die wenig Dependencies, also wenig Abhängigkeiten von anderer Software hat. Und da wäre Go wohl das Beste gewesen. Go ist auch wohl sehr, sehr schnell und so weiter. Und deswegen kann man das auch gut im Hintergrund laufen lassen und es drückt nicht so auf die Browser auf, beziehungsweise auf die Ressourcen. Und in dem Fall, wie gesagt, ist das eben eine schöne Sache. Und dann, das Frontend ist, wie gesagt, gebaut in HTML5, ganz normal. Also man erkennt es irgendwie, als wäre es eine ganz normale Webseite oder eben eine ganz normale Web-App, wie man sie so kennt. Und das finde ich ziemlich cool. Ja, gab es jetzt irgendwie nochmal BitTorrent Sync? Benutzt BitTorrent, um dezentral sowas wie Dropbox bereitzustellen? Ah, okay. Danke, Adoa, für die Berichtigung. Ja, okay, also das wirkt, meiner Meinung nach, hat das tatsächlich Zukunft. Erstmal nicht nur, weil BitTorrent wahnsinnig viel Aufmerksamkeit genießt, sondern weil BitTorrent ja eben auch darauf aufbaut, Peer-to-Peer-Sachen zu bauen und eben keine eigenen Server. Ich meine, irgendwann soll ein Diaspora ja auch ein Peer-to-Peer-Server sein, kann man ja auch verstehen, aber so, ich meine, es kommt eben Twitter sehr ähnlich, wie man das jetzt so sehen konnte, obwohl CC sieht man eben, das ist im Moment erstmal nichts anderes als Posts, die gespeichert werden und da kommt jetzt erstmal noch nichts dazu. Und ja, es ist Open Source, es ist Cross-Plattform. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich darauf und hoffe, dass das dann irgendwann so fest implementiert ist in den Browsern, dass ich das nur noch per Add-on oder sowas installieren muss und dann bin ich damit durch. Jo.
Jo.
Schöne Sache.
Gerade
im Moment unbedingt keinen großartigen neuen Instant Messenger, oder? Du brauchst jetzt gerade keinen Instant Messenger im Moment.
Ich bin immer noch völlig glücklich mit Pigeon.
Ja, kann ich irgendwie verstehen. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sind nicht so glücklich damit. Oder weiß ich nicht, kennen Pigeon nicht. Kann ja auch sein. Und dafür gibt es dann eben eine Alternative und die nennt sich Tox.im. Tox. Sichere Nachrichten für alle, steht hier auf der Website. Vor dem Hintergrund einer sich ausweitenden Überwachung durch die Regierungen ist Tox eine leicht zu nutzende Anwendung, die es dir gestattet, dich mit Freunden und Nahestehenden zu verbinden, ohne dass jemand zuhört.
Aber ich dachte, für alle. Da dürfen ja, doch alle zuhören.
Habe ich jetzt auch gedacht, so von wegen hier irgendwie. Da geht so ein bisschen den Gemeinschaftsgedanken kaputt. Das Problem ist, also was man ja jetzt erwarten würde, ist irgendwie OTR, ordentliche Verschlüsselung mit XMPP und all solche Geschichten. Ich habe es gerade mal installiert vorhin. Es gibt auch eine Qt-Version für Linux. Ich habe es, wie gesagt, gerade mal ausprobiert und es ist tatsächlich nichts anderes als einfach nur, wenn auch verschlüsselt, aber es ist auch ein Peer-to-Peer, direktes Peer-to-Peer, Peer-to-Peer-IM. Ja, also ist jetzt nichts so Spannendes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt nichts so, wo ich sagen würde, wow, das ist ja jetzt hier neue Technologie und alles total sicher und so. Die Webseite ist schön und das Programm sieht auch nicht schlecht aus, aber das, also wenn wir nach Aussehen gehen, dann können wir auch mehrere andere Programme durchaus in den Wind pfeifen, obwohl sie gut sind. Wie gesagt, wenn es euch auftaucht, es soll wohl Open Source sein, das ist ja auch alles ganz schön, aber wie gesagt, es baut nicht irgendwie auf bestehenden Technologien auf. Auf der anderen Seite ist natürlich schön, genau das, was wir ja gerade bei BitTorrent so gelobt haben bei Vol, dass es eben Peer-to-Peer ist. Also glaube ich jetzt zumindest mal. Das ist das Einzige, was ich hier, was ich jetzt, wie gesagt, zum Ausprobieren hatte. Ich hatte ja keinen anderen, der eben genau dieses Tox.im auch nutzt. Und deswegen, ja, Peer-to-Peer, schön und gut, aber wenn es nicht unbedingt auf bestehenden Technologien aufbaut, wird halt schwierig. Was aber wohl drin ist, ist Telefon, also Telefonverbindung, geht ganz locker. Mhm. Was mich dann wieder an WebRTC erinnert, ja. Ich denke mal, das ist auch einfach mit WebRTC umgesetzt worden. Ja, dass man eben, weil, ne, Browser zu Browser ist ähnlich wie Computer, also ist ja dann Computer zu Computer. Und das ist Peer-to-Peer. Und dann eben zu telefonieren oder eben Videokonferenzen abzuhalten, scheint wohl damit möglich. Und das soll eben noch weiter ausgebaut werden. Finde ich schön, finde ich toll, aber werde ich nie nutzen. Ja.
Nicht?
Nee, ich bin zu sehr an Jabber. Ich halte zu sehr an Jabber fest, der OTR-Verschlüsselung und so weiter.
Ich habe ja da auch mal meine Kontakte. Wenn das nicht kompatibel ist, ist das blöd. Und jetzt also nochmal alle Kontakte von Jabber wegzubringen, ist auch nicht wirklich realistisch.
Das ist auch
und bei mir ist immer noch der Download-Button kaputt auf der Fest-Webseite. Ich kann das Ding irgendwie nicht runterladen.
Vor allem, ich habe jetzt hier 35 in meiner XMPP-Liste. Und da muss ich sagen, ich bin wahnsinnig stolz darauf, so viele Leute zu haben. Ich kenne genug Leute, die nur ein oder zwei oder drei oder fünf, vielleicht maximal 10 Leute in ihrer Kontaktliste haben.
Kann ich die irgendwie zählen lassen bei Pidgin?
Es gibt doch die eine Gruppe
Buddies, ich die
und da gehst du mit der Maus rüber.
Ja,
oder eben zuklappen, ja, das geht auch.
Ja, ich habe halt ganz viele, da muss ich die aber noch zusammenzählen.
Ja, mach doch.
Ja, ich rechne.
Dum, 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 dum. Ja, ich will was hören und sehen.
99. Wobei da vermutlich, ja, aber das sind auch, glaube ich, Doppelte drin und so.
No, gleichen no. Und so. Ja, also ehrlich, also Doppelte habe ich nicht, nee, weil ich lege die eben direkt übereinander.
Das kann ich nicht. Hä? Ja, aber das wird ja dann trotzdem, oder? Machen wir 5 plus 11 plus 14 plus 5 plus 20 plus 44. Doch, 99.
Okay, ich bin doch nicht mehr so stolz auf meine 35. Na gut.
Meine Güte, Bashing direkt in der Sendung.
Ach so, das ist aber, ja, das ist aber, glaube ich, auch noch nicht, na, wobei das meiste Jabba ist. Ach so, die anderen Accounts bin ich gar nicht mehr angemeldet. Egal.
Okay.
Das ist doch alles, was ich im Pidgin habe.
So. Wir haben ja auch öfters mal über Filterbubble gesprochen und so weiter und wie Google das dann schön anpasst mit Werbung und all der ganzen Mist. Mozilla ist ja freundlich zu seinen Usern, ja. Die sagen ja, wir wollen euch schützen und deswegen soll das alles ganz toll und super werden, wenn wir Software bauen, weil wir das ja auch Open Source bauen und jeder nachgucken kann, wie das ist und forken kann und besser machen kann und. Und sie werden jetzt eine neue Funktionalität bald einbauen in den Browser und zwar User Personalization. Personalization? Ja, ich kann kein Englisch aussprechen, aber ihr wisst, worum es geht. Benutzerpersonifikation. Personifikation? Personalisierung. Oh mein Gott, ich muss es.
Ja. Mach die Sendung alleine. Ja,
genau, hier. Dann lest ihr nochmal schnell die Themen durch. Dann mach nochmal eine kurze Musikpause. Es geht darum, dass Leute im Browser anwählen können, ob sie eben eine Anpassung haben wollen. Also ich meine, wenn du auf einer Webseite bist, wie zum Beispiel Spiegel, ja, und du interessierst dich jetzt mehr für den Israel-Konflikt als für Hitler, ja, was ja auch im Spiegel oft vorkommt. Was machst du da? Ja, dann machst du, wenn der Spiegel bereits weiß, dass du mehr auf den Israel-Konflikt stehst, also mehr über den Israel-Konflikt erfahren möchtest, dann kannst du das dann später im Mozilla im Browser einfach einstellen und sagen, ich möchte bitte eine personifizierte Website haben. Ja? Und dass eben die Webseitenbetreiber da nicht die Übermacht über die Nachrichten und über den Einfluss haben, der dann auf dich zukommt, sondern dass du eben sagen kannst, ich möchte das bitte eingestellt haben. Und das kann ja oft auch hilfreich sein. Ich meine, filtern oder Filterbubble ist ja an sich nichts Schlechtes. Nur es muss eben die Auswahl herrschen. Möchte ich in einer Filterbubble leben oder möchte ich nicht? Ja, oder beziehungsweise möchte ich es auf einer bestimmten Seite haben und auf einer anderen nicht. Ja, also da finde ich das schon eine schöne Idee. Und wie gesagt, das soll bald in die Browser kommen und das soll alles ganz, ganz toll sein. Weiter geht's. Genau, das habe ich natürlich jetzt nicht gelesen. Und somit macht das natürlich wenig Sinn, wenn ich mich jetzt damit wusste. Sagen wir mal, ist noch ein Link-Tipp für euch. Und zwar gibt es einen Schweizer. Beziehungsweise du könntest das wahrscheinlich viel besser aussprechen.
Warte, ich muss mal schauen, um was es überhaupt geht.
Es geht um Social Media in der Schule. Und dieser Typ ist, glaube ich, entweder selber Pädagoge oder hat sich auf jeden Fall viel mit Schulen und eben Social Media auseinandergesetzt, wie man eben Lernerfolge auf Lernerfolge abzielen kann mithilfe von Social Media, das heißt mit Facebook, Twitter und Co. oder eben solchen oder überhaupt mit dem Netz zu arbeiten. Ne? Social Media ist ja so ein super Begriff, der immer rausgeworfen wird und alle sagen, yay, wollen wir haben, cool. Ja, aber in dem Fall eben zeigt er so mehrere Seiten auf. Auf der einen Seite gibt es einen Facebook-Zwang, ja, also dass tatsächlich eben Lehrer dazu gezwungen werden, Facebook zu benutzen, oder auf jeden Fall die Schüler dazu auf jeden Fall dazu gebracht werden, Facebook zu benutzen. Auf der anderen Seite aber auch ein Facebook-Verbot, wo man gesagt, wir versuchen alles zu unterbinden, und dass man irgendwie dazwischen hinkommen sollte, das ist eben so das Ziel des Beitrags, der greift das einfach nur mal auf. Schaut euch an, wie gesagt, ist auch im Allgemeinen interessanter Blog, schulesocialmedia.com. Ist ein sehr interessanter Blog. Und der ist auch öfters mal in Deutschland unterwegs. Dann gibt es von auch nochmal einen Link-Tipp von The Verge. Die haben nochmal alles über Prism zusammengekratzt. Also das Wichtigste, was Prism angeht, haben sie nochmal zusammengekratzt und als schöne Grafiken und in einen schönen Beitrag gepackt. Und ihr könnt euch das direkt dann angucken und könnt darüber staunen, wie viele Daten denn da wirklich veröffentlicht worden sind. Und ach ja, ja, ne? Also zum Überblick einfach nochmal ganz cool. Und schön, dass man das dann auch mal so an Verwandte schicken kann, die jetzt mit dem Internet nicht viel zu tun haben. Obwohl, das ist auf Englisch. Vergesst es. Wenn ihr englischsprachige Verwandten habt, ist es was anderes. Aber Oma und Opa werden jetzt nicht unbedingt Englisch lernen, nur um diesen Beitrag lesen zu wollen. Ihr könnt es ihnen ja übersetzen, aber es ist sehr schön einfach.
Es gab da dieses tolle Video doch, was man den Verwandten geben kann, was auf Deutsch war sogar.
Ja, genau. Das war von Maniac. Maniac auf YouTube, der ein Erklärbär-Video gemacht hat, warum denn Datenschutz so wichtig ist und warum denn eben staatliche Überwachung eben schrecklich ist. Hat er echt nicht schlecht gemacht, muss ich hier ganz ehrlich sagen.
Das ist jetzt aber nicht in den Shownotes, denn das sollten wir, glaube
ich, auch noch verlinken. Nee, das können wir gerne nachreichen. Das packen wir mit in die Shownotes. Ich mache mal hier einen Placeholder. So, hier, Maniac.
So. Voll gut.
Sieht cool aus, oder?
Ja.
Andere Sache. Normalerweise sagt man ja so, Krypto ist immer cool, ist meistens, also nicht unknackbar ist es nie. Ja, Sicherheit ist halt, ne, begrenzt. Aber na, es gibt Krypto, so,
wenn man es richtig macht halt.
Ja, gut, okay, klar. Aber
ne, meine Hot 13 sagt, ist auch eine Krypto, aber es ist halt gleich knackbar.
Klar, also bei CryptoCat zum Beispiel ist es, soweit ich weiß, ist es ja eine Chat-Software, oder? Ja, genau, eine Chat-Software, die sehr bekannt ist, die auch irgendwie sehr niedlich ist, weil sie irgendwie sehr gut aussieht, so ungefähr. Und CryptoCat-Chats im Allgemeinen sind wohl ganz einfach knackbar, zumindest nach Heise. Und deswegen sollte man da eben aufpassen, wenn man CryptoCat tatsächlich als Chat benutzt und dann irgendwelche geheimen Sachen darüber verschickt.
Oh,
Vorsicht!
Das war falsch.
Das war too much, ja, genau.
Das wollte ich. Ich wollte eigentlich den Link reinposten. Den weiter genau. Mal uns geschickt
hat. So. Und das war's eigentlich auch schon. Wie gesagt, da solltet ihr dann darauf aufpassen, was CryptoCat angeht, weil eben die Chats mitlesbar sind. Kennst du den Verein Digital Courage?
Was heißt kennen? Ich habe von denen schon gehört.
Sehr gut. Das ist schon mal gut. Ist ein deutscher, also aber soll, glaube ich, auch weiter aufgebaut werden als europäischer Verein. Aber der hieß, für alle, die ihn vielleicht unter einem anderen Namen kennen, hieß früher Föbut. Und der ist auch öfters mal aufgetaucht. So, und Digital Courage e.V. hat gesagt, wir bauen jetzt mal hier so kleine USB-Sticks. Ja, die sind günstig. Da braucht nicht viel drauf. Da ist ein Firefox drauf mit Tor. Und das ist mal eben bootbar bzw. startbar. Also ich denke mal, entweder ist es wirklich ein kleines Linux oder es ist ein kleines Firefox. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Weil für mich ist es eigentlich dasselbe, also in dem Sinne dasselbe, dass ich eben sage, ich habe einen USB-Stick, boote den und habe ein eigenes Betriebssystem, wo alles so sicher und privat ist. Ja, und ich weiß nicht wieder, wie das jetzt beim Privacy-Dongle genau ist. Aber dieses Privacy-Dongle, so heißt das Ding, ist jetzt wohl in einer neuen Version erschienen und das leitet wohl alle Verbindungen, die von Firefox ausgehen, auf diesem Stick komplett über das Tor-Netzwerk weiter und bringt es somit direkt an Mann oder Frau, die eben eigentlich von Technik überhaupt keine Ahnung haben, und sich dann einfach den USB-Stick nehmen, davon das Programm starten oder eben das System starten und läuft. Ja, sehr schön. Dann haben wir noch andere Sachen. Und zwar, ich habe mich ja früher immer sehr über Gravatar aufgeregt, weil ne, zentralisiert ja. Und so und nicht schön und kein FOSS und also ne, keine Free and Open Source Software, und das wäre ja alles ganz super, wenn man da selber ein bisschen was regeln könnte und einstellen könnte. Und überhaupt. Kann man jetzt. Das Ding nennt sich Libravatar.
Yay.
Und das Libravatar. Und das ist eben genau das Tool, was Gravatar eben auch alles macht. Ich glaube, es gibt nochmal auf der einen Seite ein paar Features mehr Vielleicht auch dann, vielleicht ist da designtechnisch ein bisschen was besser. Das setzt ihr auf euren eigenen Server auf und dann sagt ihr hier diese E-Mail-Adresse bitte damit connecten und dann kann man da eben drauf aufbauen, beziehungsweise die benutzen wohl. Also es gibt wohl schon Plugins von WordPress zum Beispiel schon.
Ja, und wie findet WordPress da dann raus? Auf API. Auf welchem Server?
Es gibt Plugins, von WordPress und sie haben eine offene API-Schnittstelle und haben schon an mehrere große Firmen gesagt, hier Gravata hat genau dieselbe API, wir haben sie auch, ihr braucht einfach nur ein Feld noch dazu fügen, welcher Server das ist ungefähr.
Ja, aber das ist ja genau das Blöde.
Ja.
Also ich vor allem will ich ja von mehreren Servern das, also wenn, dann muss das auf mehreren Servern funktionieren. Ich muss ja dann wissen, auf welchem Server ist welche E-Mail-Adresse. Die sind ja nicht alle auf demselben Server.
Wie, auf welchem Server ist welche E-Mail-Adresse?
Ja, du hast ja da eine Verknüpfung von einem Bild drin mit einer E-Mail-Adresse quasi. Das ist alles, was du hast.
Ja, genau.
Genau. Aber dann musst du ja wissen, hier habe ich die E-Mail-Adresse. Auf welchem Server muss ich jetzt das Bildchen suchen gehen?
Ja, theoretisch so ist es ja.
Oder genau,
du aber setzt alles auf einen Server. Das geht natürlich
aber,
auch.
Ja, aber das ist ja, ja, dann wäre es ja wieder zentral. Das ist ja der Kritikpunkt von dir. Und das ist ja irgendwie.
Du hast es auf deinem eigenen Server. Dadurch ist es dezentral, weil viele Leute sich das Ding aufbauen können. Also es ist dezentral, weil es ja nicht föderiert wird.
Ja, aber dann ist das Problem, ja, dann habe ich mein Bildchen auf meinem Server. Das ist ja gut soweit. Das ist ja eben schön. Aber dann schreibe ich zum Beispiel bei irgendeinem anderen, bei dir auf dem WordPress, schreibe ich dann einen Kommentar. Und woher weiß dein WordPress dann, dass meine E-Mail-Adresse auf meinem Server ist?
Da hast du auch wieder recht. Stimmt, da bin ich auch
gerade. Das ist eben das Problem.
Aber so warte ich das hier. Also E-Mail-Adresse, OpenID, da hast du recht. Das ist natürlich ein bisschen kritisch. Also inspired by Allergent Solution pioneered by Gravatar. Libravatar takes a federated approach to the problem and allows domain owners to specify the server that should host images for the organization. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gehe davon aus, dass es vor allem eher was für Leute ist, die sowieso einen eigenen Mail-Server haben und dann eben genau diese Domain dann nehmen. Und dann wird halt genau die Domain, die du als E-Mail-Adresse benutzt, wird dann genau benutzt.
Naja, aber auf der Domain habe ich ja vielleicht eine Website und nicht das Gravatar, ein bisschen Libravatar-Dingsbums-Zeugs laufen. Genau, wenn, dann wäre das auf einer Subdomain. Und wo, da ist schon wieder die Frage, woher weiß es die Subdomain? Und IP-Adresse ist es sowieso nicht dasselbe, weil der Mail-Server ist bei mir eine andere IP als der ganze Rest.
Ja gut, woher weiß es die Subdomain? Das kann ich mir gut vorstellen, indem man einfach sagt, Libravatar läuft auf einer Standard-Subdomain. Ja, also es ist dann.
Gut, da müssen sich wieder alle daran halten. Aber ja.
Ja gut, aber da kann man jetzt erstmal.
Kann sein, dass Sie eine Lösung haben dafür. Ich habe das Ding noch nicht so genau angeschaut, aber das ist das einzige Problem, was ich darin sehe. Das ist recht, halt, also das ist, wenn man das gelöst hat, dann ist es perfekt.
Ja, das wäre natürlich super.
Weil es halt eben dezentral ist.
Einmal angucken, labravatar.org und mal ausprobiert. Und weil so genaue Erklärungen gibt es dann da leider nicht.
Ah, ich habe hier ein Diagramm gekriegt. Apache Static Files on Disk. Ja, aber wo sind User Visits Third Party Website? Okay. User Connection so. Aber. Na gut, ja, habe ich noch nicht so ganz begriffen, wie jetzt da die Verknüpfung stattfindet, aber ja, muss ich mal genauer anschauen bei Gelegenheit.
Jo. Wir machen aber erstmal weiter. Und zwar, wie gesagt, das ist auch wieder ein Link-Tipp, probiert das aus. So, hier, jetzt geht's um The Red Matrix. Das ist quasi der Nachfolger von Friendica, wenn man so möchte. Deswegen haben wir auch in den letzten paar Tagen, Wochen, Monaten eigentlich überhaupt nichts Neues von Friendica gehört. Weiß ich nicht, die haben nur eine Features reingehauen, vielleicht ein paar Bug-Reports oder sonstiges und haben dann damit angefangen. So, und seit, arbeiten da wohl immer noch ein bisschen weiter, aber sie haben, aber die eigentlichen Core-Entwickler von Friendica haben sich überlegt, wir machen mal was Richtiges und wollen eben, ja, in Anführungszeichen, und wollen eben das so einfach wie möglich machen, dass sich jeder, dass die Verbindungen, also ähnlich, also so ein bisschen Peer-to-Peer-mäßig habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, ja, sie wollen auf der einen Seite die Verbindungen viel stringenter setzen. Also es gibt bei The Red Matrix ist das das Social Network im Endeffekt wirklich eng an dich angepasst. Informationen gehen nur an dich raus. Du hast nur einen Server, also einen Server, den du entweder bei dir zu Hause stehen hast oder auf deinem Rechner oder beziehungsweise irgendwo in diesem großen Internet. Da hast du The Red Matrix installiert. Da hast du dein einziges Passwort, also dein Passwort. Da gibst du einmal das Passwort ein und kriegst Zugriff auf das komplette Netzwerk. Also ähnlich wie ein ganz normaler Login bei Diaspora. Nur, dass eben von außen keiner reingucken kann, weil die Verbindungen, die gezogen werden, sind meiner Meinung nach, um das jetzt mal einfacher zu beschreiben, peer-to-peer ähnlich. Ja, also du hast wirklich nur bestimmte Personen, die bestimmte Informationen bekommen, ähnlich wie bei unseren Aspekten an Diaspora. Aber viel direkter. Es gibt keine Öffentlichkeit, es gibt keinen gemeinsamen Server in dem Sinne, wo man sagen kann, okay, die Leute föderieren jetzt hier gegenseitig die Posts, weil die öffentlich sind. Jemand hat eine Frage, die können wir doch gerne beantworten. Sowas gibt's da nicht. Es geht nicht um Öffentlichkeit, also in dem Fall geht es um komplette Privatsphäre.
Das heißt, du hast da nur mit deinen Kontakten dann Kontakt. Mhm. Okay.
Also es ist meiner Meinung nach sehr ähnlich zu Jabber. Oder eben, wie heißt es, Vowel.
Ja, aber ja, eben halt, kennst deine Freunde oder Kontakte halt schon von irgendwo sonst und kannst dich da dann privat mit denen unterhalten. Und sonst eben, die Diaspora kann man ja auch neue Leute kennenlernen, weil es ja da dann nicht möglich ist.
Genau. Ja, also da arbeiten die, wie gesagt, dran, aber sie brauchen dafür $80,000. Warum brauchen sie $80,000? Weil das eben größeres werden soll. Natürlich auch alles als freie, offene Software, ist ganz klar. Und sie haben da jetzt auch, glaube ich, schon ein halbes Jahr oder ein Jahr arbeiten sie schon an The Red Matrix und es gibt sogar schon erste Code-Zeilen, sagen wir mal, und die stehen jetzt derzeit auf GitHub. Und auf Pledgy.com, das ist nichts anderes als ein bisschen Kickstart-ähnlich oder Indiegogo-artig oder Startnext. Da gibt's eben diesen Aufruf, hier $80,000 da zu investieren in diese Typen, damit die das mal aufbauen. Ja, und du kannst auch von Server zu Server umziehen, genauso wie bei Diaspora oder beziehungsweise so, wie es bei Diaspora dann werden sollte. Ja, das ist wohl auch möglich. Eben, es haben, wie gesagt, nur wirklich die Leute Zugriff auf Bilder und Texte und alles andere, die es auch wirklich sollen.
Ja, ich habe noch einen Nachtrag von zu dem Libravatar. Ja. Victor hat geschrieben, das ist sowas wie ein CDN, also ein Content Distribution. Ich dachte, das heißt Content Delivery Network, aber halt so ein Teil, was man halt, Bilder verteilt und das Bild ist über einen zentralen Link abrufbar. Das Bild liegt aber bei dir auf dem Server, aber anscheinend weiß dann der zentrale Server, wo dein Server liegt.
Okay, also du brauchst wieder eine zentrale Struktur, um dezentral arbeiten zu können.
Ja.
Super. Ja, okay, vergesst das, Leute. Also das ist, naja, gut. Wenn sie meinen. Und ganz ehrlich, nee, also...
Oder irgendwann anders schreibt es noch wieder. Nein, gut, ich muss mir das mal anschauen, irgendwann, wenn ich Zeit habe.
So, du hattest aber noch einen anderen Nachtrag, weil du warst auf der dunklen Seite der Macht oder auf der blauen Seite, möchte man das irgendwie
so sagen? Ich habe es nicht freiwillig getan, aber ich habe mich geweigert, einen eigenen Account zu machen. Also ich musste für die Firma, wir machen ja gerade so schön neues Design und so und da findet das Marketing total wichtig, dass man da liken kann und so. Und dann muss ja irgendwer diese scheiß Like-Buttons einbauen und das hat überhaupt nicht funktioniert und ich habe da schon irgendwie dreimal hinterher gepatcht und dann immer nach dem Go-Live wird einem Mitarbeiter gesagt, hier kannst du nochmal liken und testen und mir Bericht sagen, ob es jetzt geht. Und naja, ist mühsam. Und dann habe ich Trolli mal gefragt, er hätte doch irgendwo einen Account mal gehabt. Und dann habe ich sein Passwort gekriegt und konnte mich dann damit einloggen. Das heißt, ich musste nicht einen Account machen für mich extra jetzt, um das zu testen. Aber ich habe dann direkt auf der Startseite mal gesehen, so, bei Facebook, da bei der Registrierung steht halt so unten dran, so, ja, ich akzeptiere irgendwie allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenverwendungsrichtlinien. Das sind keine Datenschutzrichtlinien, das sind Datenverwendungsrichtlinien. Das sagt doch schon irgendwie alles, finde ich.
Genau, so sieht's aus, ja.
Und ich habe mich dann da bei Facebook halt dann mal eingeloggt. Und dann auf diesen geilen Like-Button geklickt. Also auf den Like-Button klicken, das ist echt einfach, das ist toll. Hat Facebook toll gemacht. Aber wo finde ich dann diesen scheiß Like? Ich habe 5 Minuten gesucht, mich quer durchs Facebook geklickt, bis ich dann mal mein Like in Facebook wiedergefunden habe und da sehen konnte, was ich denn jetzt eigentlich geliked habe. Mhm. Also das ist so, Und naja, ich habe da ja schon mal einen Mitarbeiter zugeschaut, wie der das auch gesucht hat. Der hat auch irgendwie 2 Minuten gesucht. Und ich wusste ja da schon ungefähr, wo es sein müsste. Ich habe aber den Link nicht mehr gefunden, wo das jetzt schon wieder war. Also es ist schon so, also ich fühle mich da bei der Jasper irgendwie wohler. Da ist nicht so voll und da finde ich alles wieder.
Okay. Ja, also Eindrücke von der dunklen Seite. Okay. Ja, ansonsten würde ich sagen, weiter zur nächsten Kategorie.
Ja, da muss ich wieder Knöpfe drücken, das ist völlig voll kompliziert.
Wie gesagt, du kriegst auf jeden Fall mal da ein paar Hot.
Ja, ich glaube, die Haptik Hockey ist sogar schon gefunden, aber ich muss sie dann bei nach der Sendung mal konfigurieren. Ja, also nächste Kategorie.
Neues aus der Community.
Ja, da sind wir auch schon wieder jetzt mit der letzten Kategorie. Wir sind wieder voll am Überziehen.
Wie immer.
Ich muss noch arbeiten danach. Das
wird spät. Ich beeile mich. Ich versuche das so schnell wie möglich hier durchzukriegen. Mal gucken. Ohne Unterbrechung. Also, als allererstes gibt es für euch ein Darkish Diaspora-Theme. Das ist schön dunkel, schön für die Mettler unter euch vielleicht oder für Leute, die nicht so einen hellen Bildschirm haben wollen oder beziehungsweise ein Bildschirm auf voll, aber eben nicht so viel, nicht keinen weißen Hintergrund haben wollen und deswegen gibt es angepasst in dunkel, Diaspora in dunkel. Finde ich sehr schön. Einfach nur ein User-Skript, wie immer. Ja.
Ich habe das sogar auf dem Notebook schon mal installiert, weil das halt gerade der Rechner war, wo ich drauf war, als das durch den Stream gerutscht ist. Ich kann das ja jetzt, wo ich zu Hause bin, auch mal noch zu Hause installieren. Es hat ein paar Design-Bugs noch, zum Beispiel die Hovercards, da ist ja die Schrift nicht mehr lesbar, weil es halt da dann weiß auf weißem Grund ist. Vielleicht gibt es aber schon ein Update. Weiß ich gar nicht.
Denke ich mal. Also einfach nur weiter euch das angucken und dann ausprobieren.
Aber sonst sieht's gut aus. Gefällt mir. Und blendet halt nicht so bei Nacht.
Genau. Dann nächstes Ding. Es gibt Meetups in Frankfurt. Also da hat jemand eine Meetup-Gruppe aufgemacht für Frankfurt für Diaspora. Und wer dann also Diasporianer ist und sagt, hey, ich lebe in Frankfurt und es gibt dann auch noch wahrscheinlich noch weitere, jetzt sind wahrscheinlich noch mehr dazugekommen, der kann sich, wie gesagt, auf Meetup mal ein bisschen informieren und dann das nächste Meetup mit ein paar Diasporianern einfach mal planen.
Ja, finde ich toll, dass das jetzt in mehreren Städten ist schon.
Ja, so, dann hatte Faldrian... ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Es kommt mir irgendwie so vor. Aber Faldran hat da auf jeden Fall mal einen Feature-Vorschlag gemacht. Und zwar, dass eben der Beitrag zeigt, von wo er kommt. Also, ob er jetzt über die Tags kommt, ob er von den Freunden, also von den Kontakten kommt. Von welcher Person steht ja immer dran. Aber nicht eben von welchem Tag. Also, wie sich das ganze Ding zusammensetzt. Ja. Ob man das farbig gestalten könnte, zum Beispiel.
Ich sehe den Post zum ersten Mal, aber ich glaube, der hat mal wieder nicht föderiert und ich habe zu dem Zeitpunkt mal nicht auf Geraspore gelesen wohl. Sonst hätte ich da nämlich, glaube ich, kommentiert, weil ich habe da gar nicht kommentiert, weil das gab's mal als Feature. Vielleicht hat es auch wer anderes kommentiert. Da war so ein kleiner farblicher Punkt oder Quadrat oder so, der, glaube ich, irgendwie rot war mit Tags, gelb war mit Menschen, grün war Community Spotlights und blau war Kontakte oder andersrum. Ich weiß jetzt die Farben nicht mehr so genau. Ja, es stand da zwar nicht, welcher Tag jetzt schuld ist daran, aber das kannst du ja dann selbst noch rausfinden. Aber es stand halt, dem folgst du oder der kommt jetzt durch Tags rein. Ja, oder eben halt, das ist Community Spotlight, der kommt halt rein, weil der Podmin den toll findet. Ja. Fände ich auch toll, wenn man das wieder einbauen könnte, weil fand ich irgendwie schon praktisch.
Ja. Ja, wie gesagt, also das wird, die haben im Moment, glaube ich, andere Sachen zu tun. Grillen und entspannen und so und wie das halt so ist im Sommer.
Ja. Aber Faldi hat mir ja mal gesagt, dass er Ruby lernen will. Und dann kann er ja mal das dann einbauen.
Ja, das, ja, genau. Sollen wir mal machen.
So als erste gute Tat.
Genau, wir warten da mal drauf und das wird schon alles super. Ansonsten kleine Aufmerksammachung, und zwar gibt es ein Kulturmagazin mit dem Titel, also das Titel Kulturmagazin. Und es gibt es auf Diaspora und da könnt ihr euch dann über das Titel Kulturmagazin einfach mal unterhalten. Das ist so ein bisschen wie die Blätter. Die Blätter von, also die politischen Blätter, das ist auch ein Politikmagazin und kommt, glaube ich, jeden Monat raus. Und ja, das ist schon nicht schlecht. Also ich habe schon ein paar Beiträge gelesen, die waren schon nicht schlecht. Die sind lang, ja, aber die sind gut. Und bei Titel muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht so nachgeguckt, aber wie gesagt, das offizielle Stellen, egal ob sie jetzt aus dem Redaktionsbereich kommen oder sonst irgendwo, ja, weiß ich nicht, selbst wenn Oprah Winfrey dabei sein würde, all solche Geschichten, das wäre natürlich super, das dann immer mal durchzugeben. Das heißt, wenn jetzt Hornbach oder sowas, also auch wenn es nicht unbedingt so interessant jetzt für alle ist, aber es ist interessant, dass sich dann eben überhaupt solche großen Firmen überhaupt damit beschäftigen, also große Firmen, ja, wie gesagt, Redaktion oder, weiß ich nicht, politisch Interessierte oder was auch immer, Künstler, ist ja egal, aber solange sie in irgendeiner Weise ein bisschen bekannt sind, ob sie jetzt Blogger sind oder sonstiges, ist erstmal egal, macht uns drauf aufmerksamer. Apropos Blogger, Elias Schwertfeger hat mal wieder den Hammer rausgeholt und hat mal ordentlich auf den Tisch gehauen und hat gesagt, liebe Blogger, wie viele von euch haben es denn hingekriegt nach diesem ganzen Prism-Skandal, nachdem ihr wahnsinnig viel Panik gemacht habt, so von wegen, nein, das darf nicht und kann nicht. Wie viele Blogger und Journalisten von euch sind eigentlich aus Facebook ausgetreten und haben gesagt, okay, ich mache jetzt hier dezentral und schaue mich mal um, was geht und überhaupt? Keiner? Also so gut wie keiner. Und
ich bin da gar nicht erst eingestiegen. Ich habe jetzt nur mal so einen Ausschweif gemacht nach Facebook.
Genau, er hat das, wie gesagt, noch mal ein bisschen klarer, also ein bisschen klarer und ein bisschen wütender, sagen wir mal, formuliert. Aber der Inhalt ist ungefähr derselbe. Und ich fand es ganz interessant und also sehr, sehr schön anzulesen. Dann gab es noch eine Empfehlung für die Diaspora-Anfänger. Ne? Ihr solltet den Tag neu hier auf der rechten Seite unter eurem Profilfoto unbedingt in eure Tags aufnehmen und euch vor allem auf dieser Seite vorstellen. Denn das ist die beste Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen. Und keine Angst, hier wurde noch nie jemand gebissen, geschweige denn alleine gelassen.
Ja, außer wenn plötzlich jemand auf einen Post reagiert und dann die Leute erschreckt sind.
Ja, yeah, genau, das gab's dann auch. Ja, das, aber im deutschen Rahmen, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum jetzt eher nicht. Dann gab es noch von, wie heißt er denn? Entschuldigung, Mario Tux, den ich auch seit kurzem folge und der auch schon ein paar ganz interessante Beiträge gepostet hat. Und der hat einfach mal geschrieben, zum Nachdenken, meine Abschiedsmeldung und die Kommentare dazu, wo einige meine Beweggründe begriffen haben, viele die Realität aber negieren. Welcome Google, du Meinungsmacher. Er ist von Google Plus weggegangen. Und hat das dann in einem längeren Post einfach mal belegt. Und hat dann eine ganze Grafik gepostet, wo dann auch die ganzen Kommentare und so weiter dabei waren. Und dass es eben viele Leute gab, also nicht Google selbst, sondern eben Leute gab, die gesagt haben, wieso gehst du jetzt von Google Plus weg und überhaupt? Und warum wechselst du jetzt zu Diaspora? Und Diaspora ist überhaupt nicht reif und ach, all solche Geschichten. Ne? Oder ich will mich nicht umgewöhnen. Solche Kommentare gab es da unter anderem und wie gesagt, das gibt's dann als lange, lange Liste und lange, lange Grafik, so dass ihr auch gar nicht auf Google Plus müsst, um das Ganze nachzuvollziehen. Das
ist sehr schön. Sag mal, ist der Beitrag beschränkt oder sowas? Oder ich komme nur eine weiße Seite?
I don't hope so. Ja, tatsächlich. Ja, okay. Ist leider beschränkt, ein Beitrag. Ich werde den mal hier rauskicken. Schade, war eigentlich ganz interessant.
Ja, und schade, da müsste eigentlich doch irgendwie eine Fehlermeldung kommen, so, hey, geh weg, da ist begrenzt oder 404 oder mindestens irgendwas, ich krieg eine weiße Seite, da kommt einfach gar nichts zurück.
Auch gut.
Da kommt nicht mal irgendwie gar nichts. Null weit. Der Server bricht ja einfach ab.
Okay, und zwar Joachim aus Amsterdam hat netterweise mal versucht, in einem englischen Post einfach mal Diaspora etwas persönlicher zu gestalten. Das haben ja viele mal gemacht, haben sich einfach mal vorgestellt, etwas intensiver, so von wegen, ich bin der und der, wohne da und da und ihr könnt mich da und da erreichen, so ungefähr. Schreibt mit mir, ich habe Spaß an das und das und das sind meine Interessen. Und das hat er einfach mal gemacht, hat das, wie gesagt, zusammengefasst obwohl das auch wieder ein begrenzter Beitrag ist und ich werde das jetzt auch wieder wegwerfen. Das gibt es doch alles nicht. Dass ich musste da vorher nie drauf achten, und weil ich benutze fast nie die eigentliche Hauptfunktion von Diaspora, nämlich diese Begrenzung. Aber
tja.
Okay, ja, gut, dann halt nicht. Gut, hat sich erledigt. Kommentare zu einem gereshareten Post hinzufügen. Da gab es einmal den Feature-Wunsch und Deus hat diesen Feature-Wunsch gehört und hat gesagt, yo, haben wir ein User-Skript für.
Und naja, der Feature-Wunsch war jetzt fast, ja, der Feature, ja, den Link suche ich, glaube ich, nachher noch raus. Aber der Feature-Wunsch war vor 6 Tagen und Deus hat sein User-Skript vor einem Monat geschrieben.
Genau das. Ja, also da war wieder Deus schneller, als es irgendjemand wollte, so ungefähr.
Unser Super-Deus.
Super-Deus, ja. Ja, ansonsten gibt's noch ein Bash-Skript von Jeremy Pope, der das fürs das fürs Cross-Posting geeignet ist, zwischen StatusNet, Pump.io und eben Diaspora. Wer es braucht, ja. Also, dass ihr direkt an drei Netzwerke das posten könnt. Was es noch gibt, genau, und da hat er sich dann, ich glaube, war das Elias nochmal? Ich glaube, es war nochmal, nee, Rosa Elefant war das. Rosa Elefant hatte sich darüber aufgeregt, dass, also diese Zwiespältigkeit, ja, dass eben Leute von der Demo viele Fotos gepostet haben, wo sie dann am besten sogar noch selber drauf sind und solche Geschichten, dass das eben dann alles erstmal auf Twitter landet. So von denen, ich bin gerade auf einer Demo, lol. Ja, und hat das dann eben mal dann ein bisschen interessanter zusammengefasst, was das denn bedeutet und wie schizophren das eigentlich ist, zu sagen, ja, hier Privatsphäre, aber wir fotografieren hier jeden, der hier
vorbeiläuft. Wenn möglich noch mit Ortsangabe und so.
Ja, genau.
Gesichtserkennung.
Genau. Ja, also, das wäre es von uns, würde ich einfach mal behaupten. Das waren alle Themen und wir haben
natürlich wieder ein bisschen überzeugt. Es ist echt Gas gegeben am Schluss.
Ja, ich habe Hunger.
Ach so, ja, Hunger, das geht das ganz schnell. Ja? Das erklärt einiges. Ich habe mir gerade mal so überlegt, wir bräuchten eigentlich noch so irgendwie so einen kurzen Sekundenschingel oder so, den wir zwischen die Themen einspielen können, weil zum Teil gehst du so von Thema zu Thema und ich krieg das gar nicht mit.
So, ja, da haben wir über nette Kätzchen geredet, ja, jetzt reden wir über die Industrie in Lampedusa.
Also ich weiß ja nicht, wie es in so ein Zuhören geht, aber ich dachte so, Moment, ach, das ist ja schon das nächste Thema jetzt, weil ich ja quasi die Shownotes neben dran offen habe und das nächste Thema lesen kann. Aber wenn du das, glaube ich, nicht hast, kann es schwierig sein zu folgen, dass es jetzt schon wieder um was anderes geht. Dass mir da so zwischen den Themen so noch irgendwie so ein, weiß nicht, was man da so spielen könnte, so ein, einfach kurz so, ja, sowas.
Ja.
Kannst du das mal, ich schneide das auf der Ausnahme rauf.
Genau. Nein, wir werden einfach mal ESOX fragen, ob er uns sowas irgendwie zusammenbauen kann.
Ja, muss halt wirklich kurz sein, dass ich hier nur schnell klick und nächstes Thema.
Genau, dann machen wir das auch mit Hotkeys und allem drum und dran.
Genau, das wäre toll.
Dann, ja, kann dann man doch hier jingeln. Dann danke ich dir, Benjamin, fürs Stream und fürs Dabeisein und mitmoderieren und alles super, ganz klasse. Und ja, ich freue mich dann auf in 2 Wochen und nächste Woche gibt's dann wieder die Linux-Lounge und das wird alles ganz super.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir fürs Mitmachen und bei den Zuhörern fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis tschüss. Dann.
Da muss ich jetzt noch einmal einen Knopf finden und dann passt das. Ja, tschüss.
Ciao.
Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.